Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus.
Amen.
Als Bibelwort habe ich zunächst schlicht einen einzigen Vers, Sprüche 18,10, für den heutigen Gottesdienst und Predigt. Der Name des Herrn ist ein starker Turm. Der Gerechte läuft dahin und ist in Sicherheit. Sprüche 18,10. Darum geht's, liebe Geschwister, dass wir durch unseren Glauben im Herrn einen festen Halt haben. Dass Gott selber uns ein starker Turm und ein fester Halt ist. Ich habe deshalb dieses Thema gewählt für den heutigen Sonntag. Ich glaube, Haltung oder Halt. Ich beginne mit diesem Thema eine Predigtreihe über das apostolische Glaubensbekenntnis und das beginnt mit den Worten, ich glaube. Ich denke, dass wir uns einmal entlang des apostolischen Glaubensbekenntnisses mit dem Wort Gottes befassen, ist heute sehr aktuell. In diesem Bekenntnis ist fast seit Beginn der Christenheit der unaufgebbare Grundinhalt des christlichen Glaubens benannt. Und wir erleben heute, wie immer weiter in der Gemeinde, bis in die Gemeinde hinein, eine Aussage um die andere in Frage gestellt wird. Ich meine nicht unsere Gemeinde, sondern die Gemeinde Jesu überhaupt. Ja, es geht so weit, dass man sogar grundsätzlich die Frage nach Glaubensinhalten für unwesentlich erklärt. Es ist schon mehr als 10 Jahre her, ich war damals Pastor einer freien evangelischen Gemeinde und wir waren als Pastoren beieinander, da meinte einer der Brüder, eigentlich ein ganz netter Kerl, Glauben ist doch nicht das Fürwahrhalten von Dogmen. Glaube ist Beziehung. Das ist nicht falsch. Aber liebe Geschwister, solange Gott mich in dieser Gemeinde Dienst tun lässt, werde ich immer und immer wieder darauf hinweisen, die halbe Wahrheit ist die gefährlichste Lüge. Denn die offenkundige Lüge ist leicht zu erkennen. Aber die Lüge, die im Mäntelchen der Wahrheit daherkommt, die ist verführerisch. Es stimmt, Glaube ist Beziehung zu Jesus. Und das ist das wirklich Großartige am Evangelium. Wir armen und elenden Sünder dürfen in einer persönlichen Beziehung mit dem heiligen Gott leben. Aber jetzt ist die wichtige Frage, mit welchem Gott? Mit Manitou oder mit Allah oder mit Krishna oder mit dem Gott der Bibel, mit dem Vater unseres Herrn Jesus Christus? Und wenn wir jetzt keine genauen Glaubensaussagen mehr machen können über den Gott, an den wir glauben, dann können wir ihn von anderen Göttern nicht mehr unterscheiden. Und genau das will der Teufel, genau da stehen wir heute in der Endzeit. Er will uns vorbereiten auf die endzeitliche Welteinheitsreligion, wo alle Götter gleich sind, wo alle dem Antichristen huldigen, weil sie verlernt haben, genau nachzudenken, wer denn ihr Gott ist. Und deshalb greift das Motto in der christlichen Welt immer weiter um sich, Dogmen trennen, Liebe eint und man stellt das Gespräch über Glaubensinhalte immer weiter zurück und macht ganz oberflächlich auf Friede, Freude, Eierkuchen. Aber ohne Dogmen, ich mag den Begriff nicht, weil er eigentlich von der katholischen Kirche besetzt ist, aber ohne klare Lehrinhalte geht's nicht. Glauben tun viele. Und wenn, wie Wilhelm Busch zu sagen pflegte, einer nur glaubt, dass 2 Pfund Rindfleisch eine gute Suppe geben, aber das ist kein Glaube, der Halt gibt im Leben und im Sterben. Es kann deshalb nicht nach dem Motto gehen, Hauptsache ich glaube, was ich glaube, ist egal. Ich will es an einem Beispiel zeigen. Ich kann glauben, weil der weiße Knollenblätterpilz ganz ähnlich aussieht wie der Champignon, schmeckt der bestimmt genauso gut und ist genauso bekömmlich. Auf dem Bild oben links ist der Champignon, rechts der Knollenblätterpilz für die Nicht-Pilzfachleute. Solange dieser Glaube Theorie bleibt, solange geht das gut. Aber wenn ich anfange, diesen Glauben in die Tat umzusetzen, wenn ich in den Wald gehe und Champignons und weiße Knollenblätterpilze esse, sammle und mir zu Hause daraus ein leckeres Pilzgericht zubereite, dann wird's gefährlich, lebensgefährlich. Und liebe Geschwister, mit dem Glauben ist genauso. Solange unser Glaube Theorie bleibt, ein bloßes Gedankenspiel, das mit meinem Leben nichts Wirkliches zu tun hat, da kann ich in der Tat glauben, was ich will, da spielt es keine Rolle. Aber wenn ich anfange, auf diesen Glauben mein Lebenshaus zu bauen, so wie wir es in der Lesung vorhin gehört haben, Matthäus 7, wenn dieser Glaube in meinem Alltag und erst recht für die Ewigkeit Bedeutung gewinnen soll, dann kommt alles darauf an, ob das, was ich glaube, Fels ist oder Sand. Denn dann entscheidet sich daran, ob mein Lebenshaus eines Tages einen großen Fall tut, wie wir gehört haben, oder feststeht, auf Christus gegründet, in Zeit und Ewigkeit. Da sind verlässliche Inhalte gefragt. Und auch die werden heute, ich hatte es eingangs schon gesagt, mehr und mehr geleugnet. Wir sehen hier eine dramatische Entwicklung. Bedenken wir, zur Zeit der Reformation vor 500 Jahren war viel auf dem Spiel gestanden. Es wurde viel gegensätzlich diskutiert. Aber das ganze apostolische Glaubensbekenntnis wurde von beiden Seiten, von der katholischen Kirche auch, voll und ganz inhaltlich akzeptiert. Da war noch sehr viel, bei allen Irrtümern und Fehlentwicklungen war noch viel wichtiger geistlicher Grundbestand allgemein anerkannt. Heute ist das ganz anders geworden. Da wird eine Aussage um die andere in Frage gestellt. Etwa mit der jungfräulichen Geburt Jesu. Wir werden eines Tages noch dahin kommen und sehen, was da alles geistlich dran hängt, ob Jesus von der Jungfrau Maria geboren wurde. Es ist schon Jahre her, da hat Martin Dolde, heißt er, glaube ich, ein führender Mann der württembergischen Kirche, Manager bei Daimler-Benz, öffentlich gefordert, man müsse das Glaubensbekenntnis umschreiben, denn es wäre dem denkenden modernen Menschen nicht mehr zumutbar, zu bekennen, dass Jesus von der Jungfrau Maria geboren wurde. Er könne das nicht glauben. Und das geht weiter mit der Auferstehung, mit der Leugnung der Wiederkunft, mit dem Weltgericht. Und auch im ersten Glaubensartikel wird heftig gesägt. Der Glaube an Gott, den Schöpfer, wird schon seit längerem durch die Evolutionslehre in Frage gestellt. Der Glaube an Gott, den Vater und den Sohn, wird systematisch durch den Feminismus untergraben. Die sogenannte Bibel in gerechter Sprache versucht Gott als Vater und Jesus als seinen eingeborenen Sohn praktisch völlig zu leugnen. Man verweidet mehr oder weniger, so gut es geht, alle Begriffe, die damit zu tun haben. Und dann geschieht das Leugnen des Vaters und des Sohns natürlich auch im Gespräch mit dem Islam, denn da ist das natürlich ein gewaltiges Ärgernis, dass wir an Gott, den Vater, glauben. Das wird das Thema nächsten Sonntag sein. Angesichts dieser Herausforderungen und Auseinandersetzungen, in die wir als Gemeinde Jesu hineingehen, ist es wichtig, die wesentlichen Glaubensinhalte immer wieder festzuzurren. Das ist wie beim Campen, wenn eine Gewitterwarnung und Sturmwarnung ergeht, dann geht der vorsichtige Camper sicherheitshalber nochmal außen rund ums Zelt und guckt nach, ob alle Heringe noch fest sitzen, damit, wenn der Sturm am Zelt reißt, dass das Ding auch hält. Und wenn wir eine Predigtreihe über das Glaubensbekenntnis haben, dann tun wir im Grunde genommen nichts anderes. Wir gucken und vergewissern uns, dass die wesentlichen Glaubensinhalte bei uns fest sitzen und Halt geben. So ist ja auch das apostolische Glaubensbekenntnis überhaupt entstanden. Viele meinen, am Anfang wäre in der Christenheit noch alles Eitel, Freud und Sonnenschein gewesen. Da wirkten die Apostel vollmächtig in den Gemeinden. Da brannte das Feuer der ersten Liebe allenthalben lichterloh. Da wurde nichts als das reine Evangelium gepredigt. Einfach paradiesische Zustände. Wir können aber beim genauen Hineinsehen ins Neue Testament leicht erkennen, es war ganz anders. Schon in den ersten Wirkungsjahren des Apostels Paulus ging es in manchen Gemeinden, die gerade entstanden waren, drunter und drüber. Wir sehen das ganz deutlich, etwa am Galaterbrief oder an den beiden Korintherbriefen. Die Gemeinden waren verschiedenen verführerischen Einflüssen ausgesetzt. Auf der einen Seite war da vor allem die Gesetzlichkeit aus dem Judentum. Auf der anderen Seite bedrohten heidnisch-philosophische Gedanken aus der griechischen Welt die Lehre und das Leben der Gemeinde. Solange die Apostel noch lebten, ging das einigermaßen. Denn das waren ja die Männer von Jesus selber eingesetzt. Und die konnten angefragt werden, wenn es Unstimmigkeiten, Unklarheiten gab, dann sprachen die das letzte entscheidende Wort und schufen wieder Klarheit. Das haben sie mündlich oder auch in Schriftform getan, und darauf haben wir ja einen ganz großen Teil der neutestamentlichen Schriften. Viel schwieriger wurde es für die Gemeinden einige Jahre später, als der Großteil der Apostel gestorben war. Wer garantierte jetzt die rechte Lehre? Wen konnte man jetzt fragen? Die Bibel war immer noch nicht abgeschlossen. Es kreisten zwar die verschiedenen apostolischen Schriften, die dann im Neuen Testament zusammengefunden hatten. An die Stelle der Apostel traten jetzt die sogenannten apostolischen Väter. Das waren die Männer, die selbst noch von den Aposteln zu Bischöfen eingesetzt worden waren oder zumindest in ihrer Jugend zu deren Füßen gesessen und gelernt hatten. Clemens von Rom, Ignatius von Antiochien, Polycarp von Smyrna, vielleicht Namen, die der eine oder andere schon mal gehört hat. Das waren Männer, die damals fast so eine hohe Autorität hatten wie zuvor die Apostel selber. Die waren nun die Gewährsmänner der reinen biblischen und apostolischen Lehre. Aber man merkte in dieser Zeit allein mit der Orientierung an geistlichen Führungspersönlichkeiten, konnte man das Problem auf die Dauer nicht lösen. Und so entstanden die Glaubensbekenntnisse. Entschuldigen Sie die etwas breitere kirchengeschichtliche Einleitung an dieser Stelle, aber ich denke, es ist mal ganz interessant auch zu sehen, wie kommt es denn dazu überhaupt. Also in der Auseinandersetzung mit der falschen Lehre musste ja festgehalten werden, was ist der unaufgebbare Grundbestand an Glaubensinhalten, an denen wir festhalten können, nachdem die Apostel weg sind und wenn auch mal die nächste Generation nicht mehr da ist, dass wir trotzdem wissen, das muss gelten, das muss stehen. Wann genau das apostolische Glaubensbekenntnis entstanden ist, wissen wir nicht sicher. Bis ins 15. Jahrhundert hinein meinte man und war überzeugt, dass es noch von den Aposteln selber stammt. Ist nicht gewiss, aber es ist mit Sicherheit nicht viel später, irgendwo dann spätestens im 2. Jahrhundert entstanden. Es beginnt mit den Worten, ich glaube. Ich glaube. Es ist also ein ganz persönliches Bekenntnis. Und das ist das Erste, was uns immer wieder auch wichtig ist. Der persönliche Glaube ist der Glaube, der rettet. Dass ich eine persönliche Beziehung zum Herrn habe. Dass ich mich habe vom Herrn finden und erlösen lassen. Aber, liebe Geschwister, und darauf will ich nun im zweiten Teil der Predigt das Hauptaugenmerk richten, so sehr es ein persönliches Bekenntnis sein muss, ein persönlicher Glaube, so sehr muss es auch mehr sein als das. Ich erzähle eine kleine Geschichte, damit Sie merken, worauf ich hin will. Ich musste an eine Begebenheit denken, die der bekannte evangelische Pfarrer und Theologe Helmut Thielicke erzählt hat. Ich erinnere mich an eine ungläubige Mutter. Seit Jahrzehnten hatte sie mit der Kirche gebrochen. Nun traf ich sie wieder am Bett ihres qualvoll sterbenden Sohns. Ich beobachtete, wie sie ihn mit stiller Gelassenheit pflegte. In seiner letzten Not hüllte sie ihn in ihre Mütterlichkeit förmlich ein. Sie ließ sich keine Spur davon anmerken, wie sie selber von Schmerz und Angst zerfressen war. Unter diesem Eindruck sagte ich ihr einmal spontan, ich bewundere ihre Haltung. Da gab sie mir die verblüffende Antwort, nun ja, Haltung vielleicht. Aber schauen Sie bloß nicht dahinter, ich habe überhaupt keinen Halt. In Anlehnung an diese Geschichte habe ich das Thema gewählt. Ich glaube, Haltung oder Halt? Denn ich befürchte, bei vielen ist es mit dem Glauben ganz ähnlich. Sie haben eine persönliche Glaubenshaltung. Das kann eine ganz oberflächliche christliche Einstellung sein. So tue recht und scheue niemand und gehe wenigstens zu Weihnachten und zu Ostern in den Gottesdienst. Das kann aber auch ein höchst engagiertes Leben in der Gemeinde sein, begleitet von intensivem Bibellesen, und es kann trotzdem sein, es ist nicht mehr als eine persönliche Glaubenshaltung. Aber es hat keinen Halt. Worauf kommt es an, dass unser Glaube nicht nur Haltung ist, sondern Halt? Es gibt einige Kapitel der Bibel, die das Thema Glauben in besonders trefflicher und anschaulicher Weise behandeln. Das sind nach meiner Erkenntnis die Kapitel 10 bis 12 im Hebräerbrief. Da wird uns in Hebräer 11 die großartige Wolke von Zeugen dargestellt, die uns im Glauben vorausgegangen sind. Und wir finden darüber hinaus eine ganze Reihe wichtiger Aussagen zu unserem Thema. Drei davon möchte ich herausgreifen, habe sie aufgeschrieben und habe die Teile, auf die es heute besonders ankommt, farblich hervorgehoben. Hebräer 10. So lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen in voller Gewissheit des Glaubens. Lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken, denn er ist treu, der sie verheißen hat. Hebräer 11 heißt von Mose, durch den Glauben verließ er Ägypten und fürchtete nicht den Grimm des Königs, denn er hielt sich an den, den er nicht sah, als sähe er ihn. Und schließlich Hebräer 12, lasst uns aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Lasst uns hinzutreten. Wo sollen wir hintreten im Glauben? Zu dem, der treu ist, zu dem, der feste, zuverlässige Verheißungen gegeben hat. Darum geht es im Glauben, dass er nicht bei sich selber stehen bleibt, sondern dass er hingeht zu dem, der ihm Halt gibt. Manchmal sagen ja auch wirklich gläubige Menschen, da hat mir mein Glaube durchgeholfen. Oder ohne meinen Glauben hätte ich das nicht geschafft. Oder andere sagen, sein Glaube hat ihm Kraft gegeben. Oder Ende April kam die Meldung von einem katholischen Priester, der in Südamerika vermisst wurde, der versuchte, an 1000 Heliumballons mindestens 19 Stunden in der Luft zu schweben und kam nicht wieder zurück. Dazu wurde in der Presse mitgeteilt, dass er solche Aktionen schon öfters gemacht hat, um seinen Glauben den Menschen nahezubringen. Worauf ich hinaus will, das ist alles nicht ganz falsch. Aber es ist alles nicht ganz richtig. Denn es geht ja nicht um unseren Glauben. Durchgetragen in Zeiten der Not hat uns doch nicht unser Glaube. Durchgetragen hat uns der Herr. Sie merken, unser Glaube ist schon wichtig. Aber der Glaube schafft nicht die Kraft. Der Glaube kann nur die Beziehung herstellen. Aber der ganze Halt kommt nicht aus dem Glauben, sondern von dem, zu dem die Beziehung besteht. Wenn ich meinen Glauben anderen nahe bringen wollte, liebe Geschwister, da würde ich denen aber ein derbes Fundament verpassen. Mein Glaube, der kann heute vielleicht nach einer besonders beeindruckenden Gebetserhörung bärenstark und breitbeinig daherkommen wie Arnold Schwarzenegger in seinen besten Tagen. Aber schon morgen, wenn neue Nöte auf mich einstürmen, da kann doch dieser Glaube so elend dahinschmelzen, dass man ein Elektronenmikroskop braucht, um den Kerl überhaupt noch zu finden. Also meinem Glauben geht es mindestens immer mal wieder so. Ich weiß nicht, wie es eurem geht. Vielleicht habt ihr einen stärkeren. Also was wir den Menschen nahebringen wollen, ist nicht unser Glaube, sondern der Glaube an den Herrn der Bibel, an unseren Heiland und Erlöser, an sein Wort und das Vertrauen auf diese Verheißungen. Zwar sagt Jesus auch, dein Glaube hat dir geholfen, wenn ich mich recht erinnere, etwa an zur blutflüssigen Frau. Aber warum hat ihr der Glaube geholfen? Weil er auf Jesus sah. Weil diese Frau zu Jesus kam, getrieben von ihrem Glauben. Weil diese Frau Jesus berührte, weil diese Frau Jesus vertraute. Weil sich ihr Glaube ganz auf Jesus richtete. Deshalb hat er ihr geholfen. Und die kraftvollen Lieder im Gesangbuch haben alle das eine gemeinsam. Und wahrscheinlich tut ihr es schon oft, wenn ich in Zeiten der Not bin und niedergeschlagen und Trübsinn blase, dann nehme ich zum einen die Bibel zur Hand, zum anderen aber auch unser Gesangbuch. Da kommen kraftvolle Trostlieder drin. Und warum können sie so einen kraftvollen Trost spenden? Weil sie hinweisen auf den Gott, der unsere Hilfe ist. Das schöne Lied, keiner wird zu Schanden. Wie geht's weiter? Welcher einen starken Glauben hat? Nein, welcher Gottes hat. Oder Frau Gerhard hat geschrieben, wer nur den lieben Gott lässt walten und hofft auf ihn alle Zeit, den wird er wunderbar erhalten in aller Not und Traurigkeit. Mein Glaube, der kann weich werden wie Wackelpudding. Aber Gottes Gnade, seine Verheißungen, die stehen wie Felsen so fest. Und deshalb singen wir nachher nach der Predigt das Lied, Gott wird dich tragen, drum sei nicht verzagt, was im Refrain heißt, das steht dem Glauben wie Felsen so fest. Gott ist ein Gott, der uns nimmer verlässt. Und deshalb sind diese Lieder Hunderten und Tausenden Trost- und Kraftquelle geworden, weil sie nicht fromme Appelle an unseren Glauben sind, sondern weil sie unseren kleinen, schwachen Glauben an das feste Fundament erinnern, auf dem er steht und auf dem er nicht untergehen kann. Mose war ein solcher Mann des Glaubens. Wir sehen, wie es von ihm Hebräer 11, 27 heißt, er hielt sich an den, den er nicht sah, als sehe er ihn. Ich finde, es gibt kaum eine schönere, eine anschaulichere Beschreibung für das, was Glauben heißt. Mir fällt da gerade spontan noch ein, die Geschichte, die das wunderbar veranschaulicht, die stammt von Rossegger, vom sogenannten Zwiespännigen. Ich weiß nicht, ob Sie sie kennen. Eine Geschichte von einem Bauern. Wenn er ging, unterwegs, dann ging er immer auf der schlechteren Seite des Wegs. So als würde er den besseren Teil des Wegs einem überlassen, der neben ihm geht. Aber da war keiner. Bei den Mahlzeiten zu Hause an seinem Tisch wurde immer der beste Platz auch gedeckt, aber da saß er nicht. Der blieb leer. Und mit dem, was dort geblieben war, auf den Teller gereicht wurde, wurden hinterher Arme gespeist. Wenn er unterwegs einmal einkehrte, bestellte er 2 Gläser Wein. Das eine stand neben ihm, er trank es nicht, auch das bekamen Bedürftiger. Der, der neben ihm ging, das war der Herr. Er hat das so für sich gelebt, dass er sich immer durch diesen Vollzug im Alltag bewusst gemacht hat, der Herr ist bei mir. Deshalb nannten sie ihn den Zwiespännigen. Man muss das nicht so machen, aber es ist wichtig, das kann helfen, zu leben wie der Mose mit dem, den er nicht sah, als sähe er ihn. Und dann Hebräer 12, lasst uns aufsehen auf Jesus. Das ist Glaube, der Halt gibt, Glaube, der auf Jesus sieht. Nur weil er sich an einem anderen festmacht, kann der Glaube festen Halt geben. Dazu noch ein abschließendes Beispiel. Stellen wir uns vor, wir sehen auf dem Bild die Victoria-Fälle von Sambesi, von Afrika. Der Fluss der Sambesi, nehmen wir an, wir machen oberhalb dieser Wasserfälle eine schöne, gemütliche Bootsfahrt. Aber plötzlich kentert das Schiff. Weil alle gehen über Bord und treiben hilflos mit großer Geschwindigkeit diesen Wasserfällen entgegen. 108 Meter geht es dort in die Tiefe, doppelt so tief wie an den bekannten Niagara-Fällen. Hilfreiche Menschen am Ufer reagieren blitzschnell. Heute hatte jeder ein Handy dabei. Sofort ist die Rettung alarmiert und schon wenige Minuten später kreisen Rettungshubschrauber über uns. Sie werfen Rettungsringe herab ins Wasser. Einige dieser Ringe sind mit starken Seilen an den Hubschraubern befestigt. Andere sind einfach so heruntergeworfen. Liebe Geschwister, welchen von diesen Rettungsringen ergreifen Sie? Wenn wir einigermaßen klug sind, kann das gar keine Frage sein. Wir greifen selbstverständlich die, die mit dem Hubschrauber verbunden sind, denn diejenigen, die nur so runtergeworfen werden, an denen kann ich mich zwar festhalten, aber mit denen treibe ich genauso hilflos dem tödlichen Wasserfall entgegen wie ohne. Einen festen Halt kann nur der Rettungsring geben, der selber am Hubschrauber befestigt ist. Glaube, der Halt gibt, kann immer nur ein Glaube sein, der selbst einen festen Halt an Jesus hat, dem Fels. Und deshalb Sprüche 18, das Wort, das ich am Eingang gelesen habe, der Name des Herrn ist ein starker Turm. Der Gerechte läuft dahin, zu diesem starken Turm und ist in Sicherheit. Schenke uns Gott einen solchen Glauben, der mit aller Not schnell zu ihm läuft und bei ihm Sicherheit und Halt findet. Amen.